Predigttext steht im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 11. Und ich habe diesen Text gefunden auf der Suche nach dem Wort endgültig in der Bibel. Und im Hinblick darauf beten wir auch alle Zeit für euch, dass euch unser Gott der endgültigen Berufung würdigen und alles Wohlgefallen an der Gütigkeit und alles Werk des Glaubens in Kraft vollenden wolle, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, alles Lebendige ist in Bewegung, ist im Fließen, ist im Fluss. Alles Lebendige verändert sich ständig. Das gehört zu unserer Erfahrung vom Leben. Was aber bleibt? Was ist endgültig? Der Tod sei endgültig, so sagen wir. Ein endgültiges Ereignis. Er bringe das Leben zum Abschluss und alle Wandlung zum Stehen, so sagen wir. Dieser äußerlichen Betrachtung des Lebens steht aber noch eine andere gegenüber. Es gibt Erstarrung im Leben, Wandlungen, die sonst das Lebendige auszeichnen, können zum Stehen kommen. Alles geht zwar seinen Gang, aber es ändert sich nichts mehr. Es ist, als sei der Tod schon vorweggenommen, endgültig. Da ist eine Ahnung, als könnte nur noch der Tod etwas in Bewegung bringen, oder doch wenigstens die Androhung des Todes. So sagen wir nämlich dann, lasst uns in die Bewegung hineinkommen, denn eines Tages werden wir sterben. So scheint es manchmal, dass die Androhung des Todes als Endgültigkeit das einzige und für manche Menschen das letzte Mittel ist, sie in Bewegung zu bringen. Sagt man beispielsweise jemandem, er habe nur noch ein Jahr zu leben. Wacht die Sehnsucht auf, wenigstens dieses eine Jahr zu leben. Die Frage ist nicht von der Hand zu weisen, ob nicht Wesentliches durch den Tod nur eine Wandlung erfährt, weitergehen wird in einen neuen Strom des Lebens. Die Frage ist nicht von der Hand zu weisen, ob es Endgültiges überhaupt gibt. Was ist endgültig? Endgültig ist nach meiner Überzeugung, was bis ans Ende Gültigkeit besitzt. Endgültig ist also nicht das Ende des Lebendigen. Endgültig ist nicht das Ende des Fließens und der Wandlungen. Es ist vielmehr eine Gültigkeit, die allem Lebendigen unterliegt und es durchdringt und dem Strom des Lebens die Richtung gibt. Unseren Energien, eine Gültigkeit verleiht bis zur Vollendung. Nicht bis zum Ende, sondern bis zur Vollendung. Lasst mich das an zwei oder drei bildhaften Beispielen zeigen. Solange ein Produkt im Prozess der Herstellung ist, kann es nicht verkauft werden. Was fängt schon ein Kunde mit der Karosserie eines Autos an, selbst wenn sie verzinkt ist? Wenn an diesem Auto noch die Fenster, der Motor, das Getriebe und die Räder fehlen. Das Werden eines Fahrzeugs hat Gültigkeit bis zur Abnahme und das heißt bis zur Fertigstellung. Und so eigenartig das klingt, bevor das Auto fährt, wird es gefahren auf dem Fließband. Das gehört zu seinem Werden. Und das hat Gültigkeit bis zu seiner Vollendung. Was aber dann mit ihm geschieht, ist eine ganz andere Sache. Wenn es dann eingeht in seine Bestimmung. Solange ein junger Mensch eine bestimmte Schule besucht, hat das Urteil der Lehrer an dieser Schule Gültigkeit bis zum Abschluss der Schule. Wer im Kanton Zürich wohnt, für den haben die Steuergesetze des Kantons Gültigkeit bis zum Ende des Wohnsitzes. Gibt es bis ans Ende Gültiges in diesem sich ständig wandelnden Leben? Am Anfang des Glaubens stand für die meisten von uns die Erfahrung der Vergebung. Am Anfang stand die Erfahrung des Heils und des Angenommenseins bei Gott. Ewiges Leben haben wir empfangen. Manche haben dann gesagt, jetzt bin ich gerettet. Das hieß nichts anderes, als nun bin ich nicht mehr dem Tode preisgegeben. Und das ist endgültig. Aber ist damit das Werden dieses Heils beendet? Heißt endgültig, damit ist es fertig? Oder hat damit ein Geschehen begonnen, das Gültigkeit hat auf eine Vollendung hin? Das ist ein großer Unterschied. Die Bedeutung der Gemeinschaft für einen Glaubenden ist nicht zu unterschätzen. Ja, sie kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn in der Tat kann niemand auf die Dauer in einem lebendigen Glauben leben ohne Gemeinschaft. Demgegenüber aber steht die Verfremdung des Glaubens durch eben die Gemeinschaft. Und wer von uns könnte nicht ein Lied davon singen? Dass er auf einmal nicht mehr wusste, wer er war, als ein Christ. Weil die Gemeinschaft der Glaubenden ihm etwas vorgeschrieben, ihn bestimmt hat, seine Vorstellungen bestimmt hat, seine Maßstäbe bestimmt hat, die ihn verfremdet haben, bis hinein in seine Gottesgemeinschaft. So paradox das klingt, die christliche Kirche hat nicht nur seit 2000 Jahren Christus verkündigt, sie hat auch seit 2000 Jahren Menschen verfremdet in ihrer Gottesbeziehung. Und nicht wenige haben am Entdecken dieser Wirklichkeit in ihrem Leben den Glauben verloren. Da ist die Liebe als Kraft in unserem Leben gegen die Angst und die Bedrohung. Wir werden überflutet von der Angst, die aus der Tiefe kommt, und von den Ängsten, die von außen kommen, von den Bedrohungen des Lebens. Gleichzeitig hat die Liebe, so wie viele sie verstehen und empfinden, ihre Widerstandskraft dem Leben gegenüber untergraben. Wo fängt die Liebe an? Wo hört die Liebe auf? So fragen wir ja oft, was muss ich tun im Sinne des Nachgebens aus Liebe? Wo gilt es fest zu bleiben? Wo hat die Liebe Stand und Charakter? Und ist das dann noch Liebe? Wie ist die Liebe mit Festigkeit, vielleicht bis zur Härte, zu vereinbaren? In all diesen sich wandelnden Vorgängen, in diesem in Bewegung sein, im Fluss sein im Leben, war die Entdeckung der Person wie das Aufgehen der Sonne. War die Ahnung, die Erfahrung der Liebe und des Gerettetseins in der Vergebung Jesu Christi eine Morgendämmerung, dann ist das Entdecken, ich bin vor Gott, wie das Aufgehen der Sonne. Das ist die Verkündigung der Botschaft der Bibel vom Alten Testament bis zur Vollendung des Neuen. Am Gegenüber, zu dem ich bin Gott, findet der Mensch sein Selbst. Seine Person, das findet in der Geschichte der Offenbarung Gottes seinen Höhepunkt, indem er einging ins Fleisch. Als Person, nicht als Gemeinschaft, nicht als irgendein Wesen, nicht als eine Überzeugung, nicht als irgendetwas Sachliches, sondern Gott ist eingegangen in die Geschichte der Menschheit als Person. Und von da an gibt es nichts Größeres, liebe Gemeinde, als Person und nichts darüber hinaus. So wie es nichts Größeres gibt als Christus. Er kann nicht übertroffen werden durch kein Erlebnis, durch keine religiöse Erfahrung, durch kein Wachstum, keine Reifung. Es gibt nichts Größeres als Personhaftigkeit, als Person Gottes in Jesus Christus. Die bedrängenden und lockenden Kräfte des Lebens, im Guten wie im Bösen. Unser Alltag mit seinen Ansprüchen, mit denen, die wir selber stellen und mit denen, denen wir uns ausgesetzt fühlen, nehmen uns in Anspruch, beschäftigen uns, verbrauchen unsere Aufmerksamkeit. Und es scheint oft genug, als nehme der Fluss des Lebens uns mit, bis wir plötzlich erwachen und fragen, wo bin ich eigentlich? Wer bin ich noch? Man kann nicht nur versinken im Bösen, man kann auch versinken im Guten. Und es ist eine alte Wahrheit. Zu viel des Guten ist böse. Was hat Gültigkeit bis ans Ende? Auf der Suche nach diesem Gedanken in der Schrift bin ich diesem Wort begegnet. Berufung ist der Anfang, Grund und Ziel unserer Existenz. Sie hat Gültigkeit bis ans Ende. Und wenn die Bibel von Ende spricht, spricht sie von Vollendung und nicht von Ende fertig aus. Vollendung ist wie wenn etwas, das in Gestaltung begriffen ist, vollendet nun seiner eigentlichen Bedeutung zugeführt wird und nicht fertig ist. Wenn schon fertig, dann wofür? Worte und Begriffe haben nun ihre Geschichte auch in unserem Leben und ich kann nicht annehmen, dass wenn ich das Wort Berufung gebrauche, dass jedes von uns dasselbe darunter versteht. Jeder weiß, denke ich mir, außerdem, dass solche Worte in seinem Leben immer wieder auch Gefühle mit Empfindungen verbunden sind, Gefühle hervorrufen. Berufung, ich weiß nicht, was das in Ihnen auslöst. Berufung war in meinem Leben lange Zeit verbunden mit dem Anspruch, wozu? Mit Aufgaben, mit Sachen. Berufung ist mir gelegentlich begegnet im Munde von Menschen, die glaubten, eine Sendung zu haben, für die sie eine höhere Instanz in Anspruch nahmen. Sie kamen und sagten, ich habe eine Berufung. Gelegentlich beanspruchten sie diese Berufung über andere. Ich habe die Berufung, dir zu sagen. Oder ich bin berufen, dir das zu sein. So geriet die Berufung in Verruf. Für andere ist Berufung eine ewige Sehnsucht. Sie stehen in einem Beruf und sind sich nicht so sicher, ob das auch ihrer Berufung entspricht. Und sie verbinden mit dem Wort Berufung im positiven Sinne ein inneres Gestilltsein, ein Glauben und Wissen und Erfahren, dass wo sie sind, sie am richtigen Platz sind. Dass Begabung und Aufgabe übereinstimmen und dass man einfach das Gefühl hat, jetzt ist das Leben rund, dann bin ich berufen. Lasst uns dieses Wort immer wieder neu in unserem Leben sorgfältig bedenken, klären und gelegentlich uns von manchem Verständnis lösen, um ein neues zu finden und uns damit zu verbinden. Im Neuen Testament bedeutet Berufung der Ruf Gottes an einen Menschen. Und zwar durch den Mund Jesu Christi. Im Neuen Testament heißt Berufung, komm, folge mir nach. Es ist das Wort Christi an einen konkreten Menschen und nicht an alle. Berufung ist immer Auswahl. Das zeigt sich schon in der Vorbereitung der Geschichte dieses Wortes im Alten Testament. Dort war es ein Volk, das eine Berufung hatte. Und das bedeutete, du, mein Volk Israel, du bist gemeint und nicht die anderen Völker. Was man mit einer solchen Berufung macht, das ist dann noch eine ganz andere Frage. Wie weit sie einen Menschen eingebildet macht, wie weit sie Angst auslöst, wie weit man halt am liebsten doch so sein möchte wie alle anderen auch oder es als Bevorzugung versteht. Das ist eine ganze Frage für sich. In jedem Fall bedeutet Berufung in der Bibel immer Auswahl. Und zwar Auswahl durch den Willen Gottes. Berufung durch Gott ist nicht die Erfüllung der Sehnsucht eines Menschen. Hier geht es nicht darum, dass wir uns zum Schluss befriedigt am richtigen Platz vorkommen. Das mag sein. Und wenn es nicht so ist, mag das andere Gründe haben. Aber zunächst einmal ist Berufung das Wort Christi an dich. Du bist gemeint und du hörst es oder nicht. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Berufung kann man nie für einen anderen hören. Man kann sie nur selbst hören und ernst nehmen. Und das bedeutet, der Ruf Christi an einen Menschen, du bist gemeint, komm, folge mir nach, ruft sein Leben in einen göttlichen Zusammenhang. Stellt sein Leben in einen göttlichen Zusammenhang. Und das bedeutet, dass es dann nicht mehr einfach darum geht, ein guter Familienvater und ein fähiger Berufsmensch zu sein. Das alles mag auch sein. Sondern es bedeutet, wer immer ein Mensch ist, Vater, Mutter, verheiratet, ledig, Jünger, Eltern, gebildet oder ungebildet, wenn es das überhaupt gibt. Es bedeutet, in einen Zusammenhang Gottes gerufen zu sein, gesehen zu sein von Gott, aus einer verborgenen, unsichtbaren Welt heraus. in einen Zusammenhang gerufen zu sein, der in dieser Welt vordergründig nicht erkennbar ist. Das Wort "Komm, folge mir nach" hat Menschenleben verändert. Natürlich, wer dieses Wort gehört hat in der Geschichte seines Lebens, steht nicht isoliert da. In der Tat, nicht nur einer ist berufen, aber das kann man erst entdecken, wenn man geantwortet hat, was das in Wahrheit heißt. Der Ruf in Christus und durch ihn und von ihm steht, so zeigen es uns die Evangelien, mitten in einem Ereignis, in einem Geschehen in diesem Leben. Wir erkennen den rufenden Jesus Christus als einen Segnenden, als einen Heilenden und als einen lehrenden Menschen. Wir erleben ihn, den Berufenen Gottes, der durchaus, wodurch auch immer, Einblick hat bis hinein in berufliche Zusammenhänge, was wir so unter Segnung verstehen. Denkt doch an den überreichen Fischzug. Auf einmal verstand Jesus etwas von Fischerei. Wollen wir es nicht hinterfragen? In der Regel gibt ja der Erfolg recht. Wer so etwas miterlebt hat, muss einfach sagen, ob er es versteht oder nicht. Jedenfalls, es hat funktioniert und darauf legen die Menschen ja so großen Wert. Aber das Segnen, Heilen und Lehren, gelegentlich mit Schärfe lehren, gelegentlich geradezu verletzend lehren, das alles erfuhr eine scharfe Abgrenzung. Jesus hat nicht eine neue Fischereimethode entwickelt und sie dann gelehrt. Man kann es nicht oft genug sagen, Jesus hat nicht neue Heilmethoden erfunden und sie den Menschen gelehrt. Und er hat nicht Spitäle eingerichtet und nicht Segnungsinstitute. Immer wieder erleben wir an den Berufenen in seinem heilenden, segnenden Tun auf einmal einen Rückzug, auf einmal eine Abgrenzung. Und man versteht einfach nicht, warum er diese gesegnete Tätigkeit verlässt. Man versteht einfach nicht, warum er nicht weitermacht und das Segnen der Vollendung entgegenführt. Und das Heilen der Vollendung entgegenführt. Und das Lehren der Vollendung entgegenführt. Man versteht einfach nicht, warum er manchmal aufsteht und fortgeht. Wer verstehen will, was Berufung heißt, muss auf Jesus schauen. Und hier zeigt sich, dass in diesem Menschen etwas die Mitte war. Und diese Mitte war nicht sein Tun, weder sein Segnen, sein Heilen noch sein Lehren, obwohl das viel von seinem Leben ausgefüllt hat. Es gab in seinem Leben ein Geheimnis und das war, der Berufene zu sein. Sohn des Vaters zu sein und schlicht nicht mehr. Der Grund seiner Existenz war in diesem Selbstverständnis, war in diesem Inneren, dem Ruf des Vaters gefolgt zu sein mit seinem Ich Bin. Das gab seinem Wort Kraft, das gab seiner Segnung Kraft, aber auch ihre Grenzen. Jede Berufung in Christus und durch ihn. Du bist ein von Gott gesehener und jetzt gerufener Mensch und das stellt dich in einen neuen Lebenszusammenhang. Will seine Orientierung finden an ihm, nämlich an dem, der ruft. Und nicht an uns. Nicht an unseren Begabungen, nicht an unseren Interessen, nicht an unseren Zielen, sondern immer wieder und schlicht an diesem einen, an ihm. Wie hat er seine Berufung gelehrt? Nicht nur, wie hat er gelehrt? Er hat die Menschen vieles gelehrt über Gott und sie haben ihm zugehört zu Tausenden. aber geantwortet auf seine Berufung haben wenige. Und die wenigen hat er gelehrt, was es heißt, ein Berufener zu sein. Und dazu gehörten zwei Dinge, die der Apostel Paulus in diesem Text wiederholt. Das erste, die Freude an der Güte Gottes. Und das zweite ist das Handeln aus dem Glauben. Die Zürcher Bibel übersetzt das ein bisschen bombastisch, so dass man es mehrmals lesen muss, um dahinter zu kommen, was gemeint sein könnte. Da steht nämlich, Beruf, dass Gott eure Berufung würdige und alles Wohlgefallen an der Gütigkeit. Wenn wir das ein bisschen undramatischer sagen, dann heißt hier Wohlgefallen dieses Freude an der Güte, und zwar an der Güte Gottes. Wer sorgfältig einmal den Weg Jesu verfolgt hat, stieß unweigerlich auf das Ereignis seiner Taufe und diese nachfolgende Aussage Gottes über seinem Leben. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich, nun steht auch dort das Wort, Wohlgefallen habe, das heißt, meine helle Freude habe, spricht der Herr. Jesus hat die Menschen gelehrt, die mit ihm lebten, dass der Berufene Freude an der Güte Gottes hat. Und das, liebe Gemeinde, ist keineswegs selbstverständlich. Jeder hat nämlich Freude an der Güte Gottes, wenn sie ihn betrifft. Betrifft aber die Güte Gottes den anderen, ist das nicht mehr die gleiche Freude. Nämlich vor allem dann, wenn diese Güte bei dem anderen anders aussieht. So erzählt uns das Evangelium, dass eine Reihe von Menschen große Freude an der Güte eines Herrn hatten, der sie beispielsweise in den Morgenstunden zur Arbeit rief. Das gibt es noch, jedenfalls in der Bibel. Allein die Tatsache, arbeiten zu dürfen, war also für die Menschen eine Freude. Und sie bekamen einen Lohn zugesprochen und sie erhielten den Lohn. Und das hätte doch eigentlich dauerhafte Freude an der Güte hervorrufen müssen. Und nun passierte Folgendes. Andere kamen dann gerade noch ein, zwei Stunden zum Schluss, durften auch nochmal schnell arbeiten und erhielten den gleichen Lohn. Und da war es mit der Güte vorbei. Mit der Freude an der Güte. Und da kam die Wut, die manche ja so pflegen, weil das so modern ist, für die manche ja einander loben. Und als die dann so wütend waren und sagten, das finden sie einfach nicht recht, sagte der Herr, warum schaust du so neidisch, dass ich gütig bin. Ein Berufener, liebe Gemeinde, misst die Freude an der Güte nicht einfach am persönlichen Lebensgewinn, sondern er misst sie im Vertrauen zu dem, der gütig ist, nämlich an dem, aus dem die Quelle der Güte fließt. Und damit erweist er sich als einer, der dem treu ist, der ihn berufen hat. Der Ruf, der sein Leben erreicht hat, beginnt nämlich seine Gesinnung zu verändern, beginnt sein Herz zu wandeln, beginnt Gültigkeiten in sein Leben zu bringen. Und da gibt es dann auf einmal andere Erfahrungen mit der Gerechtigkeit, als die üblich ist in unserer Welt. Und das Zweite, das Handeln im Glauben. Es scheint so, als würden wir das alle tun. In diesen Tagen ist mir wieder einmal bewusst geworden, wie unser Zivilschutz aus Glauben handelt. Das bedeutet, dass die Menschen, die in weiser Voraussicht von noch nicht Sichtbarem, nämlich die Möglichkeit kommender Zerstörungen eines Krieges, Bunker bauen. Eine enorme Organisation aufbauen. sie ist noch nicht ganz so gut, wie sie sein sollte, zugegeben, das hat sie auch erwiesen. Aber immerhin, sie tun etwas aus dem Glauben. Aber sagt mir mal, aus welchem Glauben? Ja, noch viel mehr. Wir haben eine blendende Armee aus Glauben. Sagt mir einmal, aus welchem Glauben? Das kann ich euch sagen. Aus dem Glauben an Bedrohung, Krieg und Zerstörung. Die Armee ist nicht aus dem Schauen, sondern aus dem Glauben. Was wir da bauen für Milliarden, tun wir aus Glauben und nicht aus Schauen. Es ist zumindest zurzeit noch kein Feind am Horizont an unseren Grenzen. Ich wollte damit ja nur sagen, dass wir aus Glauben handeln in dieser Welt, nur aus einem anderen. Ich wollte damit sagen, dass nicht die Gläubigen aus dem Glauben handeln und die Welt aus dem Schauen, sondern ich wollte sagen, dass beide aus Glauben handeln, nur aus verschiedenem. Jesus ist ja einmal einem Soldaten begegnet und hat ihm gezeigt, wie wichtig und kraftvoll sein Befehl ist. Und er gehorcht, der andere hat zu gehorchen aus Glauben. Und beide haben geglaubt. Nur hat Jesus aus einem anderen Glauben befohlen, aus einer anderen Welt, aus einer anderen Quelle. Er hat jene nicht verurteilt, nicht bekämpft, sondern als ein Berufener hat er schlicht dem gehorcht, der ihn gerufen hat. Das war der Inhalt seines Handelns aus Glauben. Und das hatte für ihn Gültigkeit bis zur Vollendung. Und zwar Vollendung in der Kraft Gottes. Nun wären wir sicherlich noch interessiert zu erfahren, wie ist denn diese Vollendung in der Kraft Gottes, wenn man aus Glauben handelt. Was gehörte zum Sterben am Kreuz, liebe Gemeinde? Was für eine Kraft war das? Es war die Kraft eines Berufenen, der seine Berufung gelebt hat bis zur Vollendung und gehandelt hat bis zur Vollendung. Und diese Vollendung und die Kraft in diesem Glauben, in dem er gehandelt hat, war offensichtlich angewiesen darauf, dass sein Innerstes gegründet war in dem, der ihn rief. Woher sonst hätte er die Kraft gewinnen können, dass was er so tat und hier tat, Sinn hat. Er konnte es nur aus dem Ruf seines Herzens. Er konnte es nur aus der Verankerung seines Innersten in Gottes Herzen. Zweierlei, lasst uns also tief in uns tragen. Das Kennzeichen eines berufenen Christi ist, dass die Freude an der Güte Gottes Gültigkeit hat bis zur Vollendung. Und dass es gilt, aus dem noch nicht zu handeln, und zwar aus der Hoffnung, aus dem Leben, aus der Vollendung Gottes und nicht aus der Angst. Dass es gilt, zu handeln aus dem Geheimnis der Liebe, die noch keinen Beweis hat, und nicht aus der Angst. Dass es gilt, aus diesem noch nicht Wissen zu handeln und nicht aus dem Wissen. Das bedeutet nichts anderes als aus dem Vertrauen zu der Endgültigkeit des Sieges und des Lebens in der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir nun fragen, wo das alles seine Konzentration findet, dann, liebe Gemeinde, in der Person des Berufenen. Dafür gibt es keinen Ersatz. Die Gemeinschaft kann niemals die Person ersetzen. Nie. Es gibt nichts, verzeiht mir, es gibt nichts über dich hinaus. Du kannst suchen ein Leben lang nach Vätern und Müttern im Glauben und du kannst suchen nach der Gemeinde und nach der vollkommenen Gemeinde. Ihr könnt suchen nach Erlebnissen und Erfahrungen im Glauben. Das alles gibt's, aber es gibt nichts über dich hinaus. Deine Person ist berufen, Gültigkeit zu haben bis zur Vollendung. Und was dann mit ihr passiert, ist jenseits unserer Möglichkeit, es uns vorzustellen. Wir haben nur eine Aufgabe, dieser Berufung treu zu bleiben. Die Person, ach ihr Lieben, sie darf ausruhen, sie darf schlafen, sie darf sich erholen, sie darf stehen, sie darf fallen, sie darf etwas falsch machen. Nur eins darf sie nicht. Sie darf sich niemals ersetzen lassen. Durch niemand und nichts. Weder durch ihre Werke, noch durch ihren Glauben. Denn sie ist es, die glaubt, und sie ist es, die handelt. Wer die Welt wach betrachtet, sieht, dass sie voll ist von Überzeugungen, die alle gut sind. Das geschieht nicht. Es geschieht immer so ganz anders, als wir alle finden, es richtig wäre. Und dann gehen die Leute auf die Straße und verlangen es. Es geschieht immer noch nicht. Nein, liebe Gemeinde, es gibt nichts über die Person hinaus, auch nicht die Gemeinschaft. Auch nicht die Kraft eines Volkes und nicht die Kraft einer Regierung. Was die Berufung Christi angeht, bitte hören Sie sehr genau diese Beschränkung, was immer das für die anderen Ebenen heißt. Der Einzelne kann vielleicht nicht viel machen. Manche suchen uns zwar dauernd zu sagen, wir könnten sehr viel machen, aber ich habe meine Zweifel daran. Was können wir denn machen? Es ist schon interessant, dass Paulus das Einzige sagt in diesem Text, was man machen kann. Er sagt, dafür beten wir, dass ihr euch eurer Berufung würdig erweist, und zwar der Endgültigkeit. Dafür kann man nur beten. Und beten heißt ja nichts anderes, als auf den schauen, der gerufen hat. Beten ist das Sprechen mit dem, der uns rief. Und indem wir mit dem sprechen, der uns rief, werden wir die Gültigkeit bis ans Ende, das heißt bis zur Vollendung der Person, erfahren. Und dann gilt, was Jesus einmal gesagt hat, denen, die Gott vertrauen. Alles andere wird euch zufallen, auch Gemeinschaft. Alles, was wir im Grunde nicht erreichen können, Befriedigung in unserem Bewusstsein, dass wir im richtigen Platz sind, das Gefühl, gelebt zu haben, Gemeinschaft zur rechten Zeit miteinander zu haben, dauerhafte Gemeinschaft zu erfahren, eine Bedeutung in diesem Leben gehabt zu haben, über das Leben hinaus, das alles wird uns zufallen. Wollen wir es machen, werden wir es verlieren. Werden wir der Berufung als einer Gültigkeit bis zu unserer Vollendung treu bleiben, wird es uns zufallen. So wie Christus die Auferstehung zufiel, weil er als Berufener des Vaters, dem der ihn rief, treu blieb bis zur Vollendung seines Lebens. Amen. Lieber Vater, unser Leben ist eine ständige Antwort auf das Rufen, mit dem die Welt erfüllt ist. Von Kindheit an sind wir gerufen worden bei unserem Namen. Und man ruft nach uns Tag für Tag. Bleibt einmal das Rufen aus, sind wir einsam und verloren. Glauben niemand mehr wert zu sein. Und so sehnen wir uns wieder danach, bis man uns anruft und nach uns greift. Bis wir antworten können. Nach dem Ruf und auf den Ruf des Lebens von außen und von innen. Lieber Vater, du kennst diese Angst in uns, dass uns niemand mehr ruft. Selbst dann, wenn wir uns manchmal danach sehnen, ich danke dir, dass in das Rufen des Lebens dieser Welt, das Rufen von Menschen und Bedürfnissen und Ansprüchen sich dein Ruf gemischt hat, in der Stimme deines Sohnes Jesus. Und du meinst uns, wie niemand und nichts sonst. Du rufst uns nicht, um uns zu verwenden. Du rufst uns, weil du Gott bist. Du rufst uns nach unserem Namen und wenn es nötig ist, gibst du uns einen neuen, damit wir werden, die wir sein sollen, in dem Geheimnis deiner Liebe. Bis in unser Innerstes, bis in die uns verborgenen Gründe unseres Wesens, rufst du uns und gibst uns das Sein, das bleibt in Ewigkeit. Herr, lehre uns die Gültigkeit zu entdecken. In all den Entwertungen des Lebens, im Vorübergehen der Dinge und in der Vergänglichkeit unser Selbst. Lehre uns dem Wort, das Gültigkeit behält bis zur Vollendung, Gehör zu schenken, ihm Raum zu geben und ihm zu trauen, damit unser Leben Gültigkeit gewinne, bis in jene Vollendung hinein, die wir deine Herrlichkeit nennen und die unsere Vorstellung übersteigt und Leben bedeutet gegen alles Zerstörerische, das diese Welt prägt. Ich danke dir, dass der Tod deines Sohnes Jesus am Kreuz das Zeichen deines Sieges ist, das Zeichen der Vollendung und der Anfang einer neuen Schöpfung.